Dein Zuhause bedeutet dir alles. Mit dem richtigen Blick können das auch andere sehen. Kerstin Elpel macht die wahren Werte deiner Immobilie sichtbar. Sie verkauft keine Häuser, sondern ein Zuhause. Kerstin ist Landesdirektorin des Bundesverbandes für Immobilienwirtschaft, DEKRA-zertifizierte Sachverständige, Gründerin des ersten Maklerinstituts Deutschlands. Vor allem aber ist sie Maklerin für Mensch und Immobilie. Für Verkäufer, für Käufer, für die Branche, für dich. Kerstin Elpel ist die Wertsteigerin, der Podcast. Komm rein.
Wir starten heute in eine neue Folge, die Wertsteigerin, nicht nur mit Kerstin Elpel, sondern Kerstin, du hast eine wundervolle Begleitung mitgebracht. Wir haben einen Podcast-Hund dabei, Whisky. Hallo Whisky.
Ja,
Whisky, er legt hier schon die ganze Zeit irgendwelche Tierchen.
Ja, er legt die gerade, ist völlig beschäftigt. Aber mal gucken, er redet auch gerne mal zwischendurch mit.
Ja, mal schauen, ob wir das heute...
an welcher Stelle er Interesse zeigt.
Genau, mal schauen, was ihn denn heute begeistert, garantiert aber unsere neue Folge. Denn wir wollen heute sprechen über wertsteigernde Renovierungsprojekte, kreative Ideen für ihre Immobilie. Also ich glaube, da gibt es so einiges, wo man jetzt anfangen könnte. Aber ich koche sehr gerne. Kerstin, lass uns in der Küche starten. Genau. Was kann man da denn so machen?
Genau, also ich sag mal, Renovierungsprojekte per se sind ja erstmal die hervorragende Möglichkeit, den Wert einer Immobilie zu steigern. Aber wenn man vielleicht noch gar nicht sofort vorhat, zu veräußern, natürlich auch die eigene Lebensqualität. Mhm. Und viele schieben Renovierung vor sich hin, weil sie auch sagen, na ja, wir wollen ja eh ein paar Jahren verkaufen und das lohnt sich nicht mehr. Da muss ich eigentlich mal sagen, doch, bitte. Ihr vergebt selbst eure Lebensqualität, weil ihr wünscht euch eigentlich Veränderungen und eine Modernisierung, egal wo. Und zum anderen, egal was ihr jetzt tut, hilft es euch auch in ein paar Jahren beim Verkauf. Also das schon mal vorab. Selbst wenn es nicht aktuell um den Verkauf geht, macht was an euren Immobilien. Erhaltet die und wohl, fühlt euch wohl. Ich finde, das ist schon mal eine ganz wichtige Botschaft. Und wir Mädels, ja klar, wir können ja mal in der Küche starten, weil die Küche ist ja im Prinzip oft das Herzstück eines Hauses, wo sich auch ganz viel Lebensqualität und Familie und Freunde alles darum dreht. Gemeinsames Kochen, Backen und Tun, und es ist natürlich auch für potenzielle Käufer ein sehr wichtiger Faktor. Haben wir eine alte Küche, muss sie komplett rausgerissen werden, welche Kosten entstehen? Ist es eine Küche, die eigentlich noch super in Schuss ist, wo man sagt, nee, also für den Anfang reicht die, weil wir wollen lieber woanders investieren und so viel Kapital haben wir im Moment auch nicht. Dann kann man ja gucken, kann man die Küche aufwerten, indem man vielleicht nur eine hochwertige neue Arbeitsplatte neu macht. Das macht manchmal so viel Optik aus. Mhm. Wenn man eine neue, moderne Arbeitsplatte drauf macht, oder kann ich die Türen vielleicht folieren oder tausche ich nur die Geräte aus. Manchmal kann man auch mit raffinierten Beleuchtungskonzepten unter den Schränken, kann man ja nachträglich ganz viel machen, vielleicht neue Highlights setzen, oder überlegt man vielleicht von vornherein, naja, eigentlich wollten wir das Geld nicht ausgeben, aber uns würde vielleicht doch ein offener Grundriss gefallen, also dass wir die Küche mit ins Wohnzimmer integrieren, damit das Familienleben insgesamt stattfinden kann. Dann empfehle ich eigentlich schon, dann reißt lieber gleich die Wände, weil das fängt man später eigentlich nicht mehr an. Ne? Alles so, was Dreck und Krach macht und Elektrik und solche Geschichten. Also deswegen ist eine Küche wirklich ein sehr wichtiger Bestandteil bei den Überlegungen. Also nicht nur, wo wird dann irgendwo der leckere Gänsebraten Weihnachten gemacht oder der Kuchen gebacken, sondern das ist wirklich für manche lebenswichtig, diese Entscheidung, weil es auch sehr viel Zeit da stattfindet, und Essen und Trinken ist ja nun mal für uns lebensnotwendig, und das möchte man in netten Ambiente machen.
Garantiert.
Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, vom Aufpeppen bis komplett erneuern, bis einfach auch lassen, weil es in Ordnung ist mit Kleinigkeiten.
Aber würdest du sagen, dass man da seinem eigenen Stil trotzdem treu bleiben darf? Weil sagen wir jetzt mal, man hat einen eher ausgefallenen Geschmack und würde sich da jetzt einfach nur ins Blaue gegriffen eine pinke Küche mit weißen Punkten dann da am liebsten reinsetzen, dann ist das ja was der Person, die da momentan wohnt, wahrscheinlich gefällt, aber wäre ja eventuell auch ein bisschen schwierig, dass dann nachher jemand anderem schmackhaft
Richtig.
Zu machen, oder?
Also ich habe mit Kunden manchmal wirklich über Jahre Kontakt, weil die überlegen, wollen schon mal den Wert ihrer Immobilie wissen, aber wissen auch nie, jetzt noch nicht. Und wenn dann solche Gespräche entstehen, versuche ich die Leute schon dahingehend zu beraten, dass, wenn sie sich verändern, sich selbst nicht untreu werden sollen, aber trotzdem bedenken sollen, wenn sie es veräußern, ist es Mainstream. Mhm. Wenn man aber sagt, ich brauche die orangene Küche mit pinken Punkten, dann tu es. Mhm. Weil ich sag mal, du lebst jetzt und im Hier. Wer aber das ist wirklich selten, muss man auch sagen. aber die grundsätzliche Beratung ist schon so, dann guck doch schon, dass es eigentlich so ist, dass es wertsteigernd ist und auch zeitlos. Mhm. Ne? Manchmal fällt man ja auch auf so modischen Hip rein, wo man sagt, also dann in 10 Jahren ist, vielleicht 5 Jahre, mhm, da ist es schon wieder vorbei. Also von daher muss man aufs Budget gucken, auf die eigene Einstellung und vielleicht auch den Ablauf. Wie lange lebe ich jetzt hier? Wenn derjenige sagt, naja, 10 Jahre, würde ich sagen, egal, mache. Mhm. Mach orange, grün, Punkt, ja, schwarz, weiß, gestreift. 10 Jahre ist ein langer Zeitraum. Aber geht zu einem Zeitraum zwischen 2 und 5 Jahren, würde ich schon versuchen, den Kunden zu beraten, dass er eher Mainstream ist und eher zeitlos und
vielleicht kann man dann doch eher die weißen Fronten nehmen und mit DC-Fixfolie kleine Punkte draufkleben, die man wieder abmachen kann.
Und die Peelblume früher.
So, das sind unsere Experten-Tipps. Genau. Wir bringen den absoluten Pep bei euch in die Küche rein. Das steht schon mal fest. Und wenn wir jetzt von Peelblumen reden, dann komme ich direkt auf Badezimmer. Wir hatten früher solche hässlichen Badezimmerfliesen, so braun mit solchen Blumen, so Ornamente drauf, furchtbar. Aber wie kann man denn das Badezimmer dann ein bisschen hübscher gestalten, beziehungsweise für wie wichtig hältst du das, eventuell auch wirklich so ein Badezimmer, was aus den 70ern noch ist, wirklich eventuell dann hässliches Ocker oder Braun oder Blau war ja damals total in oder Pink. Sollte man das denn dann noch machen?
Also wenn wir jetzt mal auf die aktuelle Zeit abspielen, das heißt, der Immobilienverkauf wird wieder etwas schwieriger, mhm, die Zinsen sind teuer, den richtigen Kunden zu finden, ist jegliche Investition eigentlich sehr sinnvoll. So, das heißt also, man, selbst wenn man ein Bad modernisiert, ich sag mal von 5.000, wir machen nur Teile, bis 20.000 und drüber hinaus ist ja alles möglich. Mhm. Da kann man einen goldenen Mittelweg finden. Natürlich ist ein Bad, was schon modernisiert ist, selbst wenn es einfach modernisiert ist, immer ein absoluter Pluspunkt. Also Sanitärmodernisierung ist immer ein Pluspunkt, weil es macht viel Dreck und kostet viel Geld. Man muss halt das da ein bisschen abwägen. Es gibt wirklich Bäder, ich sehe das, ich habe die Erfahrung, ich kann anhand der Fliesen wirklich sagen, aus welcher Bauzeit das Bad kommt, welche Epoche, kann man ja schon fast sagen. Und es stimmt, aktuell haben wir viele Häuser, die noch die klassischen 70er-Jahre-Bäder haben. Und da können wir feststellen, das kommt eigentlich auf das Kaufpublikum an. Je jünger die sind, umso eher ist das so cool, dass die sagen, wow, das ist voll retro und diese alten Fliesen wieder komplett integrieren. Das heißt, die machen im Prinzip eine Teilmodernisierung, nur neuer Fußboden oder den Duschbereich, der wird neu ausgefliest. Also da habe ich schon so coole Sachen gesehen, weil man muss ja tatsächlich sagen, eigentlich eher traurig, dass die Fugen aus den 70ern heutzutage besser aussehen, als die vor 5 Jahren in Neubauten eingebaut wurden. Also das erschreckt mich manchmal und je nachdem, wie gepflegt das Bad ist, kann man wirklich überlegen, wie man mit einem geringen Budget so ein Bad genial aufpeppen kann. Mhm. Also ich hatte mal ein Bad, das war wirklich deckenhoch in einer knallorangenen Fliese. Also der erste Gedanke war, mich erschlägt's. Wenn man 3-mal da war, fand man es cool und beim 6-mal sagt man, das muss man erhalten. Mhm. So, und da kann man ja dann mit kleinen Dingen, ob das eine Glasduschwand ist, statt irgendwie so ein Vorhang oder Lichtelemente oder neue, moderne, schöne, anthrazitfarbene Badmöbel davor. Also dass man da Highlights schafft, wo dann die Farbkombi so genial rüberkommt, dass man denkt, das ist echt ein Design. Designerbad, dabei sind die Fliesen aus den Spät-70ern. Mhm. Also von daher muss auch hier abgewogen werden. Immer auch hier sage ich gerne, es gibt so viele tolle Profis, so viele tolle Kollegen. Es lohnt sich auch 5 Jahre vor Verkauf mal die Beratung zu suchen. Was macht jetzt Sinn, wenn ich vielleicht in 3, 4, 5, 6 Jahren verkaufen will? Was ist wertsteigernd? Was lohnt sich? Welche Budgets soll ich vielleicht einsetzen? Und ich glaube, da können wir wertvolle Tipps geben, was dem Eigentümer selbst noch in seiner Zeit zu Gute kommt, wenn er da erlebt, dass er sich wohlfühlt, aber auch später im Verkauf.
Ja, aber das ist doch auch ein super Tipp, dass man weiß, man könnte dich zum Beispiel auch ansprechen, wenn es darum geht, ich möchte jetzt noch nicht verkaufen, aber ich plane das für die Zukunft und dann hilfst du, das Ganze
wert zu steigern. Sehr gerne begleiten wir Kunden über Jahre, weil da entsteht ja auch ein Vertrauensverhältnis. Und wenn der Kunde tatsächlich dann sagt, so jetzt ist es soweit, Frau Elbe, kommen Sie bitte, dann ist das doch der schönste Lohn und Dank.
So sieht's aus. Und schauen wir mal nach ganz oben, Dachbodenausbau. Wenn ich mir jetzt vorstelle, man hat eventuell noch Platz da oben, man könnte Platz schaffen, wäre dann ja auch eine Möglichkeit, einen Wert zu steigern.
Richtig. Da würde ich aber auf alle Fälle so einen leichten Finger nach oben mit Achtung, Achtung machen, weil das eine ist erstmal, dass man sich, würde ich immer empfehlen, einen Profi dazu holt, auch wenn ihr lieben Männer, ihr seid so toll und ihr seid handwerklich so geschickt und ich wäre immer wieder überrascht, was wie ihr Tolles in euren Häusern baut. Aber es geht ja auch um rechtliche Sicherheit. Das heißt, einmal statisch muss man natürlich gucken, wie gestalte ich das mit einer Treppe sinnvoll, unfalltechnisch, mache ich jetzt eine Raumspartreppe, mache ich über Einschubtreppe, Wendeltreppe, was auch immer, also dass man da schon mal eine gute Lösung findet, die langfristig auch der eigenen Familie nicht schadet oder auch im Verkauf gut ist. Und das Zweite ist, wenn man einen Dachboden ausbaut, was man ja ehrlich sagen muss, sehr, sehr viel gemacht wurde, aber nicht genehmigt wurde. Das heißt also, da kommt manchmal das große Erwachen, wenn dann der Eigentümer sagt, ich habe 180 Quadratmeter Wohnfläche und ich sage, nee, sie haben 140, weil das da oben ist Nutzfläche. Mhm. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht was als Wohnfläche verkaufen, was nicht Wohnfläche ist. Und schon bekommt das im Verkauf, trotz total tollem Ausbau, eine ganz andere Wertigkeit. Mhm. Beziehungsweise wir müssen darauf hinweisen, dass der Käufer auch die rechtlichen Konsequenzen kennt, dass ein Rückbau im schlimmsten Fall erfolgen muss oder dass es versicherungstechnische Probleme gibt, wenn irgendwelche wenn ein Brand entsteht, zum Beispiel in dem Bereich, und die Versicherung sagt, das wussten wir ja gar nicht, dass das Wohnraum ist, dass da Computer und Monitore sind, das war für uns ein leerer Bodenraum. Mhm. Also da sollte man drauf achten. Wenn man aber das alles beachtet und da auch eine Nutzungsänderung vielleicht beantragt, man muss natürlich Sicherheitswege, Zugänge und so weiter prüfen und man baut dann aus, dann hat man natürlich eine sehr große Wertsteigerung für sein Haus, weil man schafft dann in dem Moment zusätzliche Wohnfläche. Zusätzliche Wohnfläche ist Wertigkeit, erhöht natürlich auch die Ausnutzung des Hauses, dass vielleicht doch noch ein Kind eine eigene Etage bekommt, was vorher nicht möglich ist. Der Mann vielleicht einen Hobbyraum, ein Homeoffice-Bereich. Also von daher ist ungenutzter Raum, es können ja auch Anbauten, alte Werkstätten sein, Dachboden, das sind ja alles Räumlichkeiten, die früher angebaut wurden und jetzt vielleicht brach liegen. Und da kann man natürlich ganz toll was draus machen.
Und wenn wir jetzt schon beim Dach sind, mir war das vorher gar nicht bewusst, aber ich habe das jetzt im Zuge von meiner Recherche auch mal gelesen, dass es seit einigen Jahren vorgeschrieben ist, dass wenn man eine Bestandsimmobilie kauft, man ein nicht gedämmtes Dach innerhalb von 2 Jahren dämmen muss. Ist das dann auch eine Art von, oder eine gute Wertsteigerung, wenn man das dann im Nachhinein macht oder beziehungsweise im Vorhinein schon macht, bringt das dann irgendwie mehr oder?
Also das ganze energetische Thema und die sogenannten Upgrades, die man ja jetzt bei Häusern machen kann, also das ist ja im Moment überall zu hören. Mhm. Und auch wenn wir das nochmal auf den Dachboden beziehen, das kommt ja drauf an. Will ich ihn nutzen? Mhm. Ja, natürlich. Dann müssen wir die Dachdämmung machen, auch wieder Wert steigern. Natürlich ist aber ja auch für die Nutzbarkeit des Raumes absolut von Bedeutung. Weiß ich, dass ich den Dachboden niemals als Wohnraum nutzen will, würde aber auch eine oberste Geschossdeckendämmung reichen, weil dann muss ich ja die Dachspitze nicht, zweimal muss nicht, dann ist es kostengünstiger, einfach den obersten Geschossboden aufzudämmen und somit eine Isolierung für die darunterliegenden Wohnbereiche zu schaffen. Mhm. Also auch da muss man überlegen, was will ich mit dem Dachboden langfristig tun und kann da von 3.000 bis vielleicht, ja, ganze Dachsanierung 30.000 große Unterschiede schaffen. Mhm. Also das sollte man sich auch überlegen. Grundsätzlich ist jede Isolierung jeder Art im Moment natürlich für eine Gebäudeaufwertung und damit ja auch Wertsteigerung sinnvoll. Und das ist ja nicht nur die Dach- oder oberste und unterste Geschossdeckenisolierung, also auch Kellerbereich. Ne? Es ist ja zusätzlich auch die Hohlwand, ne? Also die ja eine Hohlschichtdämmung, die gemacht werden kann. Fenster, wo wir bessere Energiewerte erreichen. Also es gibt ja sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten energetisch momentan an Häusern was zu tun. Abgesehen von natürlich diesen ganzen neuen Heizungssystemen, die uns da gerade so ans Herz gelegt werden, aber wo ich auch so ein bisschen meine spezielle und eigene Meinung zu habe.
Aber würdest du da sagen, würdest du momentan noch so ein bisschen die Finger von lassen und die Füße ein bisschen stillhalten? Weil, sagen wir jetzt mal, vor einem halben Jahr sind ja plötzlich alle oder Dreivierteljahr, ja, etwa, sind ja alle in Panik geraten, weil plötzlich gesagt wurde, oh, Ölheizungen, die werden, sind bald verboten, ne? Gasheizung, alles muss raus und sind dann Sturm gelaufen auf die Wärmepumpen.
Also ich habe von Anfang an gesagt, diesen ganzen Quatsch mache ich nicht mit und alles, was ich jetzt sage, ist meine persönliche Meinung. Mhm. Das ist jetzt keine Empfehlung oder kein rechtlicher Hinweis für Kunden, sondern meine persönliche Meinung. Wir haben ja gesehen, alleine in der gesamten Diskussion in den letzten Monaten, wie oft schon wieder was verworfen wurde oder neu geschrieben wurde. Und ich glaube, dass auch das längst nicht abgeschlossen ist. Das heißt, also ich persönlich habe für mich entschieden, dass ich natürlich aus Kostengründen energetische Modernisierung betreibe. Das heißt, bei meiner privaten Immobilie zum Beispiel, dass ich mein Pultdach, das heißt, es ist ein Dachneigung, aber ein glattes Dach. Das habe ich komplett neu machen lassen. Ich werde jetzt noch eine Hohlschichtdämmung bei mir machen lassen, habe aber eine neue Gastherme einsetzen lassen, weil ich die nächsten 10, 15 Jahre Ruhe haben will, weil ich glaube, dass in den nächsten 10, 15 Jahren einmal politisch noch sehr, sehr viel passieren wird, entscheidungstechnisch, weil die sind sich ja immer noch nicht grün damit. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass auch was die Heizungssysteme angeht, da noch so viele Technologien kommen werden und noch neue Dinge kommen werden, weil ich habe ein Haus in 1890. Wir haben schon mal eine Folge drüber gesprochen. Und der Energieberater hat auch gesagt, die 100.000, die ich reingesteckt habe, könnte ich auch wieder rausreißen, weil ich kann so ein Haus nicht auf Neubaustandard bringen. Und von daher ist es Schwachsinn für mich. Ich tue was für mein Haus. Die Fenster sind in Ordnung, Heizung in Ordnung, Dach gedämmt, Hohlschichtdämmung. Also ich habe so viel getan. Aber für eine Wärmepumpe, ich müsste alles rausreißen. Ich müsste die Fußböden rausreißen, weil ich habe Holzfußböden. Das ist ein Wahnsinn, den ich selbst finanziell gar nicht darstellen kann. Und ich glaube, da muss politisch, meine Empfehlung wäre, dass man eigentlich eher auf die Baujahre der Häuser schaut und was kann man energetisch sinnvoll für diese Häuser tun und nicht alles über einen Kamm scheren. Man kann das für Neubau definieren, aber rückwirkend. Wir haben auch Häuser von 1700 oder von 1960, alles hat verschiedene Baustandards. Und was da gerade gemacht wird, ist für mich unlogisch, nicht sinnvoll und auch nicht bezahlbar.
Würde ich genauso unterschreiben.
Dankeschön.
Wenn wir jetzt schauen auf eine Wohnfläche, du hast es ja eben schon gesagt, im Sinne von Dachausbau und da mehr Wohnraum schaffen, einen Anbau hinzufügen, ist ja auf jeden Fall schon mal eine richtig große Nummer.
Absolut.
Wenn jetzt in irgendeiner Art und Weise das Wohnzimmer sehr, sehr klein ist oder ja, man weiß, da könnte man noch ein bisschen rausgehen und dann was schaffen, macht das Sinn, so viel Geld in die Hand zu nehmen, um dann, keine Ahnung, 10, 15 Quadratmeter noch zusätzlich anzufügen? Oder ab wann würdest du sagen, ja, passt das?
Aus privater Erfahrung kann ich jetzt erstmal ein klares Ja sagen, weil wir haben ein Haus, was wir uns nur leisten konnten, weil wir die obere Etage getrennt haben und vermietet haben. Weil wir hatten damals 6% Zinsen 2001, die Immobilien, das war auch nicht so einfach zu der Zeit. Jede Zeit hat ja so ihre Herausforderungen und wir konnten uns eine Immobilie halt nur leisten, indem wir Mieteinnahmen schaffen. Dann kommt das erste Kind, da kriegt man das noch geregelt, Esszimmer wurde Kinderzimmer, ja, dann kommt das zweite Kind, dann standen wir auch vor der Herausforderung, ja, geben wir jetzt eine 3-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoss auf wegen einem Kind und verlieren dadurch aber die Mieteinnahmen oder bauen wir an? Wir haben uns aus damals familiäre Sicht für einen Anbau entschieden und somit wirklich war das eine sinnvolle Investition in knapp 20, 25 Quadratmeter, sodass wir uns so erweitert haben, dass wir ein zweites Kinderzimmer schaffen konnten. Und es hängt natürlich immer von den persönlichen Gegebenheiten ab. Es gibt ja auch Möglichkeiten, vielleicht den Dachausbau nicht zu betreiben, wegen der Dachneigung, wegen dem Zustand oder der Zuwegung, die nicht geschaffen werden kann, keine Treppe und so weiter. Dann sind Anbauten durchaus sehr sinnvoll. Und da gibt es ja auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Ist es ein Wintergarten? Ist es ein Festanbau? Welcher Nutzung soll es unterliegen? Auch hier wieder bitte immer über Bauanträge und Genehmigungen natürlich ordentlich arbeiten. Aber auch hier wieder, wir waren ja auch beim Thema Wertsteigerung letztendlich, wertsteigende Renovierungsprojekte. Also jeder Quadratmeter, der zusätzlich geschaffen wird, ist eine Wertsteigerung Ihrer Immobilie.
Ja, und die Wertsteigerung kann man dann natürlich auch im Keller fortsetzen. Da gibt es ja garantiert auch so einige Möglichkeiten. Ich werfe jetzt einfach mal Kellerbar in den Raum.
Ja, die guten 70er, der Partykeller. Ja. Ja, das hatte ja so in den Corona-Zeiten so ein bisschen Revival erlebt, ne? Die heimlichen Partys im Keller. Begegnet mir jetzt im Alltag tatsächlich jetzt weniger, dass noch das Interesse von Partykellers tatsächlich gegeben ist.
Tatsächlich nicht? Nee,
eigentlich wirklich nicht. Also die meisten haben dann eher ihre Holzhütten im Garten oder über- und unterbauten Terrassen. Also bei uns in der Region zumindest würde ich sagen, ist der Partykeller gar nicht mehr so angesagt. Hängt aber auch regional damit zusammen, dass wir in unseren Regionen, entweder werden gar keine Keller seit vielen Jahren mehr gebaut, weil wir ja, wie gesagt, sehr viel Probleme ja mit Feuchtigkeit haben. Gefühlt einen Meter unter Null, ne? Also wir haben ja da jetzt nicht so viel Potenzial. Und auf der anderen Seite, die Keller haben, haben halt mit den Herausforderungen eines Kellers bei uns und Dichtigkeit zu kämpfen. Also eigentlich würde ich sagen, in den letzten Jahren hat der Keller eher als Lagerfläche und auch wirklich Fitnessbereich. Da muss man sagen, also Sportzimmer sind doch sehr oft in Kellern anzufinden, weil da will man eigentlich einen Wohnraum nicht für hergeben. Im Garten auch nicht so praktisch. Also Fitnessräume haben wirklich zugenommen. Ich denke auch durch Corona, dass man zu Hause Sport machen kann. Es gibt auch sehr gute Keller natürlich oder wo auch Kellerdämmung oder auch Trocken, ja, also Abdichtungen vorgenommen wurden, wo durchaus auch mal ein Büro oder Gästebereich oder in Kombi im Keller ist. Ich persönlich, ich liebe Keller, weil das ein ganz toller Raum ist oder auch Waschküche, Werkstatt. Also Keller sind toll, aber wie gesagt, da muss man von Region zu Region schauen. In unserer Region würde ich unseren Hörern, also alles, was so in Norddeutschland ist, immer empfehlen, wenn jemand sagt, der Keller ist absolut trocken, da würden bei mir alle Alarmglocken angehen. Es gibt keine trockenen Keller bei uns in Norddeutschland. Also das glaube ich nicht. Selbst nachträglich abgedichtete Keller von Häusern aus 60er, 70er und irgendwann kommen wieder Undichtigkeiten. Man sollte wirklich hinterfragen, ist schon mal was gemacht worden? Wenn Kellerniedergänge sind zum Beispiel immer eine Schwachstelle, weil sehr schwer abdichtbar. Ich finde es auch nicht schlimm. Man kann Dinge tun und sehr gut wieder hin in den Griff bekommen. Und dann ist ein Keller wirklich was ganz, ganz Tolles. Aber bei Kellern immer ein bisschen Augen auf beim Kauf.
Also noch ein Tipp am Rande
genau.
von dir. Wir waren jetzt gerade eben aber schon mal im Garten und in der Gartenhütte. Gartentechnisch kann man ja auch einiges machen, um den Wert zu steigern.
Also ich denke allgemein, das gesamte Erscheinungsbild, ne, immer wieder Thema Wertsteigerung in Renovierungsmaßnahmen für jetzt oder später. Wenn wir uns den Garten anschauen, wenn wir das Haus uns von außen anschauen oder Nebengebäude von außen anschauen. Ich finde es manchmal schade, wenn die Fassade vielleicht gemacht wurde, aber die Nebengebäude brach liegen. Dann sage ich immer, das zerstört dann wieder so das Gesamtbild. Also wer Putzbauten hat, überlegt vielleicht mal einen neuen Fassadenanstrich. Nein, das sind nicht 3.000 Euro, die man umsonst ausgibt, sondern es ist eine Wertsteigerung für die Immobilie. Wenn der erste Eindruck zählt, das sagt man ja nicht nur bei Menschen, wenn die irgendwo eine Bewerbung vielleicht, ne, ein Bewerbungsgespräch haben, auch bei der Immobilie. Die Immobilie bewirbt sich um einen neuen Eigentümer, sage ich immer. Ne? Und wenn die ein schönes Bild macht, dann denkt man gleich, wow, ne, wie schön ist das? Hier kann man sich wohlfühlen. Also auch hier, wenn man die Möglichkeiten hat und selbst wenn man noch ein paar Jahre wohnen will in der Immobilie, mal eine Fassaden upgraden, mal ein bisschen pushen, ein bisschen gucken, sind Fugen vielleicht locker, die neu verputzt werden müssen, sind die Fensterbretter alle in Ordnung, der Dachüberstand, ist der Garten gepflegt, hole ich mir da vielleicht auch nochmal Unterstützung. Ich sage auch, wir müssen nicht einen Ziergarten haben, aber wenn er augenscheinlich ein schönes Bild gibt, das kann Winter wie Sommer sein, man muss nicht im Sommer ein Haus verkaufen, bloß weil eine Blume blüht. Auch im Winter kann ein Garten wunderschön sein, weil man sieht ja, ob ein Garten gepflegt ist und, oder nicht. Und das ist so ein bisschen die Eintrittskarte, ne? Bei einer Immobilie. Und von daher kann man solche Dinge wunderbar schon über mehrere Jahre vorbereiten, weil alles auf einmal kostet natürlich viel Geld. Deswegen auch da lohnt sich das. Und manchmal lohnt es sich sogar darüber nachzudenken, wird es ein absoluter Pluspunkt sein, wenn ich sogar noch einen Carport baue. Das kostet nicht so das Geld, aber im Verkauf, wenn man sagen kann, hier gibt es schon Carport mit einem Schuppenanbau, dann sagt der neue Käufer, wow, schön, super, muss ich nicht mehr machen.
Ja.
Und natürlich bringt das finanziell was beim Verkauf. Selbstverständlich.
Und generell, du hattest ja jetzt schon die Außenseite, Garage, Carport angesprochen. Wie stehst du dazu, wenn es jetzt ums Auto geht, E-Mobilität und sowas beispielsweise kam mir gerade in den Kopf. Sollte man vielleicht jetzt schon so eine Wallbox installieren oder ist das eher noch so, ja, nice to have, aber bringt jetzt nicht sonderlich viel?
Tatsächlich ist es mir noch nicht einmal begegnet, die Frage. Überraschenderweise, weil viele das ja tatsächlich noch in den Außenbereichen, in den öffentlichen Bereichen nutzen. Ich kenne ausreichend Privatleute, die es aus eigenem Interesse installiert haben schon, aber bewusst für einen Verkauf oder dass es beim Kauf hinterfragt wurde, muss ich gerade mal reflektieren. Ehrlich gesagt, überraschend, nein. Also das ist wohl noch gar nicht so ganz angekommen. Eher was so ein ganz witziges Upgrade bei Häusern auch ist und was wirklich cool ankommt, gerade je jünger das Publikum jetzt wird. Es gibt unheimlich günstige Smart Home Geräte, wo man sein Haus ja da miteinander verbinden kann. Da gibt es Stecker, wo man dann Lampen reintun kann, die man vom Handy aus steuern kann. Die Heizung, ne, dass man da die Thermostate, die steuerbar sind, Außenrollläden, der Rasenroboter und diese Systeme. Ich sag mal, da kann man unter 1000 Euro sein gesamtes Haus mit Smart Home machen. Mhm. Und wenn man das natürlich angibt in Verkauf, Smart Home gesteuertes Zuhause, haben sehr wenige, und das wäre echt so ein Geheimtipp, das ist cool. Also das ist eine Investition, die ein Haus richtig genial macht, wo man andere Dinge fast links liegen lässt und sagt, oh Gott, der olle Heizkörper, ja klar, den kann ich auch mal erneuern. Aber das Haus hat ja schon Smart Home. Also das ist alles schon vernetzt. Ich muss nur mein Handy dann klar machen, alles draufladen, die App. Ich glaube, das ist noch so ein versteckter Geheimtipp, weil das wird ganz wenig genutzt und fast jeder Baumarkt hat eigene Systeme, ohne jetzt für irgendjemand bestimmt Werbung machen zu wollen. Und überraschend schmales Budget nur dafür zu verwenden. Also das wäre so ein kleiner Geheimtipp, wo ich sage, wenn ihr vieles andere Dinge, die wir gerade besprochen haben, nicht machen wollt und trotzdem noch irgendwie irgendein Schmankerl haben wollt, gerade wenn ihr jetzt starten wollt im Verkauf, das wäre noch eine coole Investition, die richtig was bringt in der Außenwirkung.
Ja, und wo du auch eben ja gesagt hast, es bringt ja auch wahnsinnig viel. Manche Investitionen bringen ja auch erstmal für einen selbst viel Lebensqualität.
Absolut.
Und bei Smart Home, da kann ich absolut auch sagen, dass das total so ist. Bei uns ist es so, unsere Heizkörper sind, wie du eben gesagt hast, Smart Home gesteuert. Und wir haben zwei Rauchmelder.
Die habe ich auch, stimmt.
Die
Rauchmelder habe ich gar nicht dran gedacht.
Auch Smart Home. Genau. Also ich wüsste immer, mein Handy würde Alarm schlagen, wenn zu Hause plötzlich irgendwie Richtig. Was passiert. Das ist ja auch so ein, ja, gibt ein bisschen Sicherheitsgefühl.
Kameras, wir hatten vor uns auch schon mal das Thema Sicherheit. Also man kann Kameras darüber steuern, alles. Bei mir, ich bin oft auf Geschäftsreise, dann stelle ich im Winter dann schon mal mittags die Heizung an, dass wenn ich abends wieder nach 3-4 Tagen Ortsabwesenheit, dann ist das Haus schon wieder ein bisschen angewärmt. Also wie gesagt, wenig Geld. Und ein großer Effekt nach draußen, weil das haben nämlich noch nicht viele.
Ja, nein, aber das kann ich absolut so unterschreiben. Es ist eine ganz tolle Sache. Und da haben wir doch wieder richtig schön viele Tipps mitgenommen jetzt von dir, Kerstin. Smart Home sollten wir uns auf jeden Fall da alle auf die Fahne schreiben als kleine Investition. Aber wenn es mehr sein darf, dann habt ihr auch gehört, wo ihr da an den verschiedenen Stellschrauben drehen könnt.
Ich denke auch, wenn man klug investiert, können halt Renovierungen nicht nur den Wert der Immobilie steigern, sondern auch das Zuhause im Prinzip zum komfortablen und attraktiven Ort machen. Und da hat man zu jeder Zeit was davon.
So sieht's aus. Ich danke dir sehr, Kerstin, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Ja. Whisky ist mittlerweile eingeschlafen, aber ihr garantiert nicht, denn ihr
habt wunderbar. Der träumt vom elektronischen Kühlschrank, der sich öffnet.
Oh, das wäre doch auch toll,
auch
ne?
Smart Home.
Oder so ein bisschen so Smart Home, wo kleine Hundeleckerlis
ja,
rauskommen.
Ja, absolut. Das besprechen
Perfekt.
Wir später.
So sieht's aus. Also, wenn ihr Lust habt, keine Folge mehr zu verpassen von Die Wertsteigerin, dann klickt doch gerne auf den Abonnieren-Button und dann bekommt ihr auch smart immer eine tolle Nachricht, wenn wieder eine neue Folge da ist. Danke, Kerstin.
Danke dir.
Individualität, Menschlichkeit, Herz. Egal ob Häuserpräsentation, Exposé-Gestaltung oder Wertsteigerung. Kerstin Elpel ist Maklerin für Mensch und Immobilie. Als Netzwerkerin und Geschäftsfrau vereint sie Menschen und zeigt die wahren Werte eines Zuhauses. Die Wertsteigerin, der Podcast mit Kerstin Elpel. Für die Branche, für dich.